Moin Leute und herzlich willkommen zu der 31. Folge der Bully Nerds und damit natürlich auch wieder zum 31. Spieltag der Bundesliga. Und ich sitze nicht alleine hier, zumindest nicht in unserem Discord, denn da ist auch noch der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Also, zum Anfang erstmal muss ich erstmal drei Sachen loswerden. Die eine Sache ist, Entschuldigung für das Rumgerotze letzte Woche, ich war krank. Die zweite Sache ist, Entschuldigung für die Mikrofonausfälle, ich war dumm. Und die dritte Sache ist, Tim, ich muss mich in aller Form bei dir entschuldigen, dass wir letzte Woche deinem grandiosen Feldzug nicht über unseren Kicktipp gesprochen haben.
Ja, wir können den Deal machen und dafür diese Woche nicht über diesmal drüber sprechen.
Ich glaube leider, dass wir beides machen müssen, aber was wir fairerweise mal sagen können, ist, dass du letzte Woche, jetzt habe ich mich total vertan. Ich dachte, letzte Woche wäre dieser krasse mit 26 Punkten gewesen, aber das war ja schon vorletzte
Woche. War schon vorletzte Woche, sieh mal einer. Zweimal vergessen, schlimm.
Haben wir das echt zweimal vergessen?
Ich weiß nicht, ich hatte zwei gute Spieltage, vielleicht habe ich es noch einmal vergessen.
Okay, also letzte Woche oder vorletzte Woche hatte der Tim 26 Punkte, ich 20, Frankfurt meinen 25 und meine Frau 19. Also das war allgemein eine sehr, sehr große oder eine sehr, sehr punktreiche Runde. Vor allen Dingen wurde mein bisheriger Rekord zweimal verpulvert. Es waren ja 21 Punkte bis dato. Also Tim hat damit auch sehr verdient die höchste Punktzahl erreicht an dem Tag. Am 30. Spieltag waren es 22 Punkte für Tim, 12 für mich, 21 für meine Frau und 6 für Frankfurt Main. Ja. Und diesen Spieltag, also ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber es war ein sehr verrückter Spieltag. Und ich sag mal so, wir alle zusammen haben unter 20 Punkte.
Ja.
Das ist schon mal sehr schön. So. Aber in dem Sinne würde ich sagen, wir hatten DFB-Pokal unter der Woche. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, weil wir ja aufgrund des Montagsspiels erst am Dienstag aufgenommen haben. Wo war es denn jetzt nochmal? HSV gegen Leipzig, ne?
Ja.
Genau, dann erzähl uns noch mal was über den DFB-Pokal.
Fühlt sich schon wieder länger her als eine Woche.
Mhm.
Ja, HSV gegen Leipzig war überraschend ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Leipzig relativ früh in Führung gegangen, HSV aber dann auch recht bald ausgeglichen. Und das dann echt gut gemacht. Haben sich dann aber einen kurz nach der Pause selbst reingelegt. Und dann Leipzig auch noch, ja, als Hamburg dann ein bisschen mehr versucht hat, noch auf den Ausgleich zu gehen, gnadenlos ausgekontert zum 3-1. Das erwartete Ergebnis mit nicht ganz dem erwarteten Spielverlauf, muss man echt sagen, dass der HSV so mittelmäßig der in der zweiten Liga momentan spielt, wo er gerade aus den Aufstiegsrängen gerutscht ist. Das Spiel gegen Leipzig haben sie echt gut gemacht. Und jetzt dann im zweiten Halbfinale Bremen zu Hause gegen Bayern. Da gab es eine sehr kontroverse Szene. Denn Bayern geht 2-0 in Führung und Bremen kommt dann durch einen Doppelschlag zurück, 2-2. Und dann gibt es einen Elfmeter für Bayern, der höchst diskutabel ist. Und wo es.
Wie würde Thomas Müller sagen, wenn ich so einen krieg, schieße ich den wahrscheinlich absichtlich daneben?
Aber dann hat er ja gesagt, man soll ihn nicht drauf festnageln, was er in Interviews sagt. Und wenn er sich dann immer verstellen müsste in Interviews, das wollen wir auch alle nicht.
Genau.
Meinte er, ja. Also, man
was
hat ja.
Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Ja, genau. Also, man hat ja danach vom DFB gehört, dass das Problem wohl war, dass Videoschiedsrichter und Schiedsrichter nicht gut miteinander kommuniziert haben, weil der Videoschiedsrichter nicht oder das nicht rüberkam, dass der Schiri ein Vergehen gesehen hat, das es gar nicht gab, nämlich einen Kontakt im Fußbereich. Bei Coman war es, glaube ich, der da in den Strafraum eingedrungen ist. Und es gab auch so einen leichten, minimalen Schubser, für den wahrscheinlich kein Schiri Elfmeter pfeift, aber für den es für den Videoschiri nicht zu einem 100% klaren Fehler gemacht hat. Aber da dieses Missverständnis nicht aufgeklärt werden konnte in der Kommunikation von den beiden, kam es eben zu keinem Review und damit blieb auch der Elfmeter, den dann Lewandowski verwandelt hat zum 3-2.
Ja, Es ist der Dusel. Wir haben noch die ein oder andere Elfmetersituation. Auch jetzt, die wir am Spieltag besprechen müssen. Also eine mindestens. Und ich habe es eben gerade schon mal angekündigt. Also ich glaube, ich habe tatsächlich also zwei Spiele überhaupt nur von der Tendenz richtig, weil alles anders gelaufen ist, als man sich das vorstellen konnte.
Ich aber auch.
Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Eins, was ich aber auch in der Tendenz falsch hatte, weil ich da gesagt hätte, das ist so ein aufgrund der aktuellen Leistungen ein schönes Unentschieden bestimmt. Und das ist Augsburg gegen Leverkusen. Die natürlich jetzt irgendwie eine extrem breite Brust hatten, gehen auch relativ früh, ich glaube in der 10. oder 12. Minute oder so mit 1-0 in Führung, fangen sich dann aber, ich würde fast sagen, schon Leverkusen-typisch, ein paar Minuten später direkt den Ausgleich ein. Also ist ja des Öfteren bei Leverkusen jetzt die Saison schon vorgekommen, dass man direkt quasi den Gegentreffer setzt. Und ab da wurde das Spiel stellenweise etwas kurios, weil immer wieder Tore gefallen sind, vor allen Dingen für Leverkusen, die aber dann annulliert worden sind, die aber auch immer zu Recht annulliert worden sind, weil es Abseitsstellungen gab. Dann war noch einmal mit dabei, wo das eine war abseits, das andere war, glaube ich, ein Foul. Nee, das war woanders. Anyway, es wurden auf jeden Fall zwei Tore für Leverkusen aberkannt. Zwischenzeitlich hatte Havertz noch das 2-1 gemacht. Mit einem sehr, sehr schönen Lupfer. Also, der wird auch, glaube ich, was das angeht, jetzt immer teurer und teurer und teurer, wenn man den kaufen möchte. Und ja, letzten Endes spielt Leverkusen das dann eigentlich auch sehr souverän runter, gewinnt dann noch mit 4-1, wobei man jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass 4-1 am Ende, 88. Spielminute, ja, da hat Augsburg halt so weit aufgemacht, um irgendwie vorne noch was zu reißen, um vielleicht noch auf den Ausgleich spielen zu können, dass man sich dann hinten das 4-1 fängt. Das ist jetzt nicht mehr so aussagekräftig, aber ansonsten hat Leverkusen schon im Großen und Ganzen verdient gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Es war übrigens beides mal wegen Abseits aberkannt.
Naja,
okay. Und, ja, also Martin Schmidt hat jetzt aus Augsburg eine völlig neue Mannschaft gemacht. Die haben natürlich jetzt gute Spiele gemacht gegen Frankfurt und Stuttgart, aber dann ist halt Leverkusen, die jetzt in den letzten drei Spielen auch echt gut drauf sind. Und dann fangen sich zwar ein Gegentor nach einer Ecke, wofür die so ein bisschen anfällig sind, aber oft spielen dann halt ihre Überlegenheit recht gut aus. Und ja, Augsburg hat eigentlich noch Glück, oder Leverkusen ist etwas zu unfähig, was in der Hinsicht, dass es zur Halbzeit noch unentschieden steht. Und quasi die Entscheidung mit dem 3-1 erst in der 60. fällt. Aber ja. Ich glaube, dass, meiner Meinung nach ein Spiel, das man noch am ehesten hätte vorhersehen können, oder zumindest
ja, leichter. Denke ich auch. Also aufgrund der Formkurven hätte ich wahrscheinlich, habe ich auch, glaube ich, getippt gehabt, unentschieden. Aber im Großen und Ganzen ist ja Augsburg nun mal im Abstiegskampf und Leverkusen durch diesen Sieg jetzt tatsächlich auf 51 Punkte, das heißt punktgleich, zumindest vor dem Samstagabendspiel mit Borussia Mönchengladbach und damit plötzlich auf einmal wieder ein Champions-League-Kandidat. Und zwar direkter als je zuvor. Und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen müssen. Aber ja, also Leverkusen hat in dem Fall hier alles richtig gemacht. Und für Augsburg, man hätte mit einem Sieg den Klassenhalt auf jeden Fall festigen oder sicher machen können, auch rein rechnerisch. Martin Schmidt meinte vor dem Spiel irgendwie, wir haben 4 Matchbälle und wollen direkt den ersten verwandeln, hat jetzt nicht so geklappt. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob jetzt Leverkusen ausgerechnet aus Augsburger Sicht der Gegner ist, wo man sagt, ja, die putzen wir locker zu Hause, auch wenn man jetzt dazu sagen muss, man hat ja auch Frankfurt geschlagen. Man hat ja Gegner in dem Kaliber schon geschlagen, aber ja, also weiß ich nicht so hundertprozentig, ob da der Dreier jetzt wirklich so eingerechnet war oder ob das auch vielleicht mehr, wie sagt man so schön, Jedi-Mind-Games waren, weißt du.
Zumal man ja den Klassenerhalt durchaus hätte festmachen können, auch mit einer eigenen Niederlage. Dafür hätte es halt bei einem anderen Spiel eines anderen Ausgangs bedurft, aber
genau, so hätte man es in der eigenen Hand gehabt quasi.
Ja, man hat natürlich, so hätte man direkt das sicher machen können. Jetzt muss man eben warten, bis ob man selbst nochmal gewinnt oder eben Stuttgart nicht nochmal gewinnt. Und dann,
ja.
Obwohl, ich glaube, Stuttgart muss sogar verlieren, aber dann.
Also im Großen und Ganzen, wenn ich mir das jetzt angucke, ich glaube, der wirkliche Matchball, der liegt erst nächste Woche gegen Schalke. Weil Augsburg da quasi direkt gegen Schalke spielt, die einen Punkt hinter Augsburg sind und wer da gewinnt, der macht den Klassenerhalt sicher. So, das ist das Ding. Ja. Und da liegt, glaube ich, der erste wirkliche Matchball, weil du da einen direkten Konkurrenten böse ausstechen kannst. Und danach noch Hertha BSC Berlin und Wolfsburg. Also würde mir da jetzt über Augsburg, so wie sie im Moment spielen, nicht so wirklich Gedanken. Muss man jetzt mal ganz. Aber ich glaube, das haben wir auch schon relativ frühzeitig in der Saison gesagt gehabt, dass wir uns über Augsburg eigentlich noch am wenigsten Gedanken machen.
Ja, und dann standen sie da immer weiter unten drin.
Genau, und dann sind sie immer schön. Also, vielleicht sollten wir, was das angeht, auch einfach manchmal die Fresse halten. Dann geht's den Mannschaften noch gut. weil wir gerade schon über Schalke gesprochen haben, würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel.
Ja, da hätte ich besser mal die Fresse gehalten.
Ja.
Aber das kannst du über fast jedes Spiel von diesem Spieltag sagen.
Ja,
außer beim letzten Spieltag. Außer beim letzten Spiel, aber da kommen wir später noch zu.
Genau. Ich habe es noch angekündigt, das nächste Spiel ist nämlich jetzt schon das Revierderby. Ich hatte es noch angekündigt, dass Schalke eine verkorkste Saison mit einem Sieg im Derby, ja, ich will jetzt nicht sagen wettmachen kann, aber dass man quasi sagen, also seine Fans versöhnen kann. Und man hat es geschafft, denn man hat tatsächlich Dortmund in Dortmund mit 4-2 geschlagen. Und Dortmund geht eigentlich weil auf Schalker Seite am Anfang gar nichts geht in der Partie, mit sehr viel Ruhe ins Spiel und schießt dann in der 15. Minute oder in der 14. Minute, glaube ich, das 1-0 durch nach einem Traumpass von Sancho auf Götze. Sancho ist irgendwann in der Partie auch nochmal wichtig gewesen, weil es da wohl angeblich, der ist irgendwann mit Schmerzen nochmal behandelt worden, weil er angeblich ein Feuerzeug
angeboten hat. Das war beim Torjubel direkt beim 1-0.
Genau, wo es ja jetzt keine Regel oder sonstiges gibt, weswegen man da ein Spiel irgendwie unterbrechen müsste oder sonst was. Da darf ja auch der Videoassistent nicht eingreifen, deswegen ist es in dem Moment etwas schwierig da, also es gibt halt nichts, es ist halt einfach nur in dem Fall sehr, sehr ärgerlich und vor allen Dingen dumm von den Schalker Fans. Und dann fängt das Spiel an, komplett kurios zu werden. Wir bekommen einen so ziemlich aus dem Nichts in der 18. Spielminute plötzlich einen Handelfmeter für Schalke zugeschrieben, der, also dass man das als Handelfmeter pfeift, ist ein Witz. Finde ich. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie anderer Meinung bist, aber ich gehe da ziemlich Lucien Favre mit, dass man sagt, dass. Also Lucien Favre hat gesagt, das ist ein absoluter Skandal und ich gehe da mit, weil ich einfach nicht will, dass sowas ein Handspiel ist.
Ja, tatsächlich gehe ich da mit Zweier mit, der da nämlich nach dem Spiel gesagt hat, das ist einfach nach der Regelauslegung, die Schiri vorgegeben bekommen, ist das ein Handelfmeter.
Genau, und richtig. Also das muss man dazu sagen, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen. Also diese Aussage teile ich aber auch 100%. Ich will dafür keinen Elfmeter, aber ich teile die Aussage mit Zweier, dass er sagt, mir sind die Hände gebunden, weil diese Regelauslegung einfach Müll ist.
Die ist, also die, ne, das ist ja so, man, nach allem, was man liest, ist das ja einfach so, dass wenn Weigel da seine Hand nicht am Körper hat, dann ist das ein Handspiel. Und dann ist das auch ein Elfmeter, dass das absoluter Schwachsinn ist. Das ist die andere Seite der Medaille, aber da kann halt auch der Schiri dann nichts machen. Der muss das so umsetzen, wie es ihm vorgegeben wird. Und ist dann der, über den sich alle aufregen. Der, von daher. Und also ich ist auch gut, dass er das nochmal. Ich meine, er hat jetzt nicht gesagt, dass er die Regel scheiße findet, aber das hat sich. Es klang so ein bisschen durch.
Ne? Ja, es ist halt manchmal auch so ein bisschen so das Ding. Wie sprichst du in der Öffentlichkeit über deinen Arbeitgeber?
Ja, eben. Ne? Also er kann es ja gar nicht. Also ich fand schon, dass es relativ deutlich gesagt hat, dafür, dass er. ich da wahrscheinlich insgesamt etwas zurückhalten muss. Aber ja.
Ja.
Das ist halt einfach ein Problem.
Ich gebe da Zweier auch überhaupt keine Schuld. Für mich hat Zweier da auch ein gutes Spiel gefehlt.
Ja. Ja, und es ist halt echt, dass die Handspielregel zurzeit die Angreifer in einer Art und Weise vorteilt, weil es ja eben nicht nur darum geht, was ist letztlich ein Handspiel, sondern auch einfach, wie du das Spiel der Verteidiger veränderst, weil Weigel geht ja eigentlich, wenn du dir, ich weiß gar nicht, wer den Abschluss hat, ich glaube Caligiuri?
Oder wer schießt Weigel? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich weiß es auch nicht mehr, oder?
Also
Embolo. Ja, also Embolo geht ähnlich zum Ball wie Weigel. Der hat halt auch seine Arme weggestreckt. Und natürlich, weil das einfach in der Art, wenn du da zum Ball sprintest, eine natürliche Bewegung ist. Und wenn du dann quasi den Verteidiger in seiner Bewegungsfreiheit so stark einschränkst, weil er, ich meine, gut, beim Stürmer ist es auch ein Spiel, aber der riskiert ja viel weniger. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Bevorteilung der Verteidiger in einer Art und Weise, die mittlerweile Formen annimmt, die es halt das Abwehrspiel echt, echt schwer macht. Und das tut mir dann, eigentlich tut es mir immer weh zu sehen, wenn jemand seine Arme hinterm Rücken verschränkt, wenn er eine Flanke verteidigt.
Ja, du weißt halt auch irgendwann nicht mehr, was du jetzt noch, also wo du halt noch hin sollst, ne? Also funktioniert ja nicht. Aber diese Diskussion wird hoffentlich spätestens oder jetzt so direkt, sag ich mal, aufgenommen, dass es da im Sommer hoffentlich endlich mal eine Regeländerung gibt. Wie auch immer die aussehen mag.
Ja, oder zumindest eine Auslegungssache, dass da ein bisschen, ich meine, ich hätte ja fast gesagt, also Samstagabend hätte ich gesagt, dass das für die Saison irgendwie bezeichnend ist, dass das Meisterschaftsrennen durch so eine Entscheidung entschieden wird.
Ja.
Dann kam der Sonntag, aber ja, also das ist wirklich, wir haben es jetzt öfter gesehen, die Saison, was da wirklich teilweise in absurden Handspielen gepfiffen wurde, das ist, das hat echt lächerliche Formen angenommen. Und da verstehe ich auch Lucien Favres Wutrede auf der PK danach, weil man muss ja echt sagen, Schalke war ja nicht gut in der ersten Halbzeit, ja, die hatten ihre zwei Aktionen, den Elfmeter und dann den Kopfball von Sané. Aber ich glaube, 28% Ballbesitz oder so und auch nicht. Ich meine, die hatten am Ende vom Spiel 8 Torschüsse, dann hast du daraus 4 Tore gemacht. Das ist
effizient.
Eine Effizienz, die sie in dieser Saison noch nie gezeigt haben. Aber verdeutlicht halt auch, dass sie in dem Spiel eigentlich nicht überlegen waren, sondern halt zwei gute Situationen hatten. Ja, man sieht es auch allein
schon, wenn man sieht.
Und dann hat sich Dortmund aus dem Spiel genommen.
Ja. Genau, also du siehst halt gespielte Pässe, 650 bei Dortmund, 280 bei Schalke. Ballbesitz 30% Schalke, 70% Dortmund. Die Passquoten sind schlechter, Schalke hat mehr Fehlpässe gespielt, also sie waren.
Ja, und zum Ballbesitz kommt ja noch dazu, dass Dortmund 25 Minuten zu 9 war.
Genau, richtig.
Also wirklich.
Also, was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, du hast eben gerade schon angesprochen, das 2-1 von Sané, darf, wenn du mich fragst, so nie fallen nach einer Ecke, weil es ist ein Schalker und es springen 5 Dortmunder um ihn rum hoch und wie kann das sein, dass der da zum Kopfball kommt? Also, mit so einem Riesen wie Akanji vor sich.
Ja, Sané ist jetzt auch kein Bageltarzahn.
Ja, aber.
Der ist schon ein guter Kopfballspieler, aber klar musst du das verteidigen.
Wenn du da 3 Mann um dich rum hast, da muss den irgendeiner so in die Mangel nehmen, dass da nichts passiert. Also, sorry, da ist, und dann, geht quasi das Spiel Kuriose weiter und Marco Reus holt sich seine erste rote Karte, also er seine erste glatte rote ab in seiner Karriere, zumindest in der Bundesliga. Indem er, ich glaube, Serdar ist es, den er einfach quasi, weil er einen Schritt zu spät kommt, komplett von hinten in die Hacken springt und den umsenzt. Und es ist eine klare rote Karte. Es wurde sich natürlich von allen Seiten irgendwie wieder über Zweier beschwert nach dem Spiel, aber mehr so aus dem Dortmunder Lager, bis Marco Reus selbst gesagt hat, guckt euch die Bilder an, das ist eine klare rote Karte, was soll ich denn da sagen?
Ja.
Also, es war eine klare rote. Marco Reus ist jetzt für 2 Spiele gesperrt. Das ist jetzt im Nachhinein schon rausgekommen. Aus dem daraus resultierenden Freistoß zimmert Caligiuri den Ball gefühlt aus, weiß ich nicht was, 25 Metern in Winkel, 3-1. Und wieder nur 5 Minuten später sieht auf einmal Marius Wolf die rote Karte, weil er wieder Serdar von hinten umsemmelt. Diesmal war der Ball aber quasi noch etwas weiter weg, weswegen Marius Wolf 3 Spiele gesperrt worden ist und nicht nur 2 wie wie Reus und damit jetzt auch seine Saison beendet hat. Und ja, in der 80. Minute kommt dann Dortmund zu 9 nochmal zu einem Anschlusstreffer mit zum 3-2, fängt sich aber direkt 1-2 Minuten später nach einem Konter dann das 4-2 und dann hatte sich der Rest des Spiels auch erledigt. Es gab sehr, sehr viele gelbe Karten auf Schalker Seite. Auf Dortmunder Seite tatsächlich keine einzige, außer die 2 roten Karten. Und ja, wie du es eben gerade schon gesagt hast, es war eigentlich für alle stand Samstagabend klar, jo, die Meisterschaft ist entschieden. Die Bayern müssen morgen gegen Nürnberg ran. Und Dortmund hat ein Spiel verloren, was man eigentlich was man aus Dortmunder Sicht egal zu welchem Zeitpunkt der Saison nicht verlieren darf.
Ja, das war der Stand der Dinge.
Genau, noch dazu kommt, dass Dortmund sich jetzt natürlich blöderweise dadurch auch noch geschwächt hat für den Rest der Saison. Und Reus kann jetzt erst höchstens gegen Gladbach wieder eingesetzt werden, am letzten Spieltag. Allerdings muss ich dir ganz ehrlich sagen, also entweder war dieser Spieltag hier jetzt genau das, was Dortmund dazu bringt, in den letzten 3 Spielen komplett zu explodieren und sich die Meisterschaft zu holen, oder es war das genaue Gegenteil, dass Dortmund jetzt nicht mehr auf die Beine findet.
Das sind die 2 Möglichkeiten, jo. Ja. Das dachte ich allerdings auch nach dem Bayern-Spiel, dann haben sie eigentlich auf die Beine gefunden, jetzt bis zu dem Spiel. Mal gucken, ist schwer. Die Sache ist halt, ich meine, für die Bayern wird vermeintlich erst der 33. Spieltag wieder schwer, weil sie jetzt nach Hannover müssen, die ja natürlich auch gewonnen haben, aber halt, ja, sagen wir mal, nicht schon auf eine andere Art und Weise, wie es jetzt gegen Nürnbergs Eden schwer gemacht hat. Von daher mal gucken, was dann da an Problemen auf sie zukommt. Das heißt, dass quasi die entscheidende Mithilfe, dass dich irgendwie beflügeln könnte nochmal, das kann erst in 2 Wochen kommen.
Ja. So. Es ist vor allen Dingen auch das Ding, du hast, und ich glaube, das ist ein Vorteil, der auf Bayern-Seite ist im Moment, die Bayern spielen gegen Hannover, für die es noch gegen den Abstand, gegen
es
den
ist sogar, Abstand. Ja, es ist aber sogar in München.
Genau, aber es ist in München und also wir sprechen gleich noch über das Spiel von Hannover. Egal jetzt mal, also das würde ich jetzt wirklich mal, vor allen Dingen jetzt nach diesem Spieltag muss da glaube ich so eine Hauruck-Reaktion kommen und das muss man glaube ich als festen Sieg einrechnen. Mit Leipzig sehe ich im Großen und Ganzen eigentlich ein Problem. Ich glaube, Leipzig wird nur ein wirklich unangenehmer Gegner, auch wenn es in Leipzig ist, wenn Dortmund das nächste Spiel verlieren sollte, weil Leipzig dann die Chance wittert, tatsächlich noch Tabellenzweiter zu werden. Ansonsten, Leipzig ist sowieso das nächste Spiel, können wir vorwegnehmen, hat jetzt am Wochenende die Champions League-Teilnahme gesichert. Für die ist jetzt die letzten 3 Spiele Urlaubsmodus bis zum Pokalfinale, wo es auch schon gegen die Bayern geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man spielt am vorletzten Spieltag gegen die Bayern und im Pokalfinale. Jetzt könnte man das eine als, weiß ich nicht, was Generalprobe sehen, wie auch immer.
Ja, oder halt man versteckt dann nochmal seine Taktik, ne? Das ist, genau, ja, richtig. Das ist so das Einzige, was stimmt, was,
dann,
was
dann, richtig dann ist. Dann lässt du dir halt zu Hause ein 2-0 einschenken, ist doch scheißegal gegen die Bayern und dann putzt du es im Finale weg, weißt du, das ist halt so das Ding, weil Für Leipzig geht es um nichts mehr. Außer, wenn, wie gesagt, Dortmund das nächste Spiel verliert und Leipzig das nächste Spiel gewinnt, dann sind sie halt drauf und dran, sogar noch Vizemeister werden zu können, falls Dortmund den Endspurt komplett verkackt. Und dann hat Bayern als letztes das Heimspiel gegen Frankfurt, wo es im Idealfall noch um die Champions League geht, wo Frankfurt dann genau weiß, wir haben noch ein Spiel, wenn man aus der Euroleague ausscheiden sollte gegen Chelsea. Wir haben noch ein Spiel und da werfen wir jetzt nochmal alles rein. So, und auf Dortmunder Seite sieht das aber ein bisschen anders aus, weil man da zwei Mannschaften hat. Man hat einmal Gladbach, für die es noch um Europa geht, und Bremen, für die es theoretisch gesehen, rein rechnerisch, auch noch um Europa geht. Auch wenn man jetzt schon ein bisschen abgeschlagen ist, aber es sind halt noch 9 Punkte zu spielen. Also, es ist halt, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern da so ein klitzekleines bisschen einen Vorteil haben.
Ja, weil man auch dazu den Vorteil muss, haben sie auch einfach dadurch, dass sie in Leipzig unentschieden spielen können und dann immer noch vor Dortmund stehen. Ja, das haben sie sich jetzt quasi durch den Punktgewinn in Nürnberg noch erarbeitet, dass sie halt nur nicht verlieren dürfen.
Genau. Dementsprechend, also meine persönlichen parteiischen Daumen sind immer noch für Dortmund gedrückt, aber ich glaube, man hat hier ein Spiel verloren, was man nicht hätte verlieren dürfen.
Ja, klar, aber ich meine, dreh's um, sie gewinnen, dann sind jetzt Tabellenführer, 3 Spieltage vor Schluss.
Ja.
Und dann ist natürlich auch das, was Bayern dann in Leipzig spielen muss, was ganz anderes. Dann müssen die auf Sieg spielen. Das kommt den Leipzigern vielleicht noch ein bisschen mehr entgegen. Du, das ist, das meinte ich ja dann. Also das ist, ich glaube, Sonntag hat man sich noch viel mehr über diesen Derby-Sieg geärgert. Und das, ja. Das ist ja, das ist was ich dann mal geäußert habe, dass ihr nach der Dortmund-Niederlage, dass wenn die Bayern nicht in Nürnberg gewinnen sollten, aus irgendeinem Grund, wäre das für mich der Troll-Move des Jahrzehnts.
Und man muss dazu sagen, genau, also das Bayern-Spiel ist das letzte und wir werden da, deswegen reden wir da gleich nochmal drüber. Ich würde jetzt erstmal zu Schalke kommen nochmal. Schalke hat aus einem unfassbar schlechten Spiel alles rausgeholt, was geht. Man hat 2 Tore direkt, oder eigentlich hat man 3 Tore direkt nach Standards gemacht, wovon 1 ein Elfmeter und 1 ein direkter Freistoß war. Also effizienter kannst du nicht sein. Und ja, man hat jetzt 30 Punkte. Wie gesagt, Augsburg hat 31 Punkte. Nächsten Spieltag geht's für Schalke und Augsburg um den direkten Klassenerhalt. Völlig egal, was Stuttgart dahinter macht.
Das ist, ja, also das, ich meine, ich habe jetzt immer noch nicht irgendwas von Schalke gesehen, was mir jetzt groß Mut macht für die nächsten Spiele, muss man dazu sagen, weil ich glaube nicht, dass die nochmal so viele Tore schießen aus so wenig Chancen, aber im Endeffekt, dieser Sieg war unglaublich wichtig, weil auch alle dahinter gepunktet haben und dann bist du halt auch dann echt dabei zu sagen, scheißegal, wie wir diese 3 Punkte geholt haben, wir haben sie. Derby-Sieg, 3 Punkte, das ist jetzt für uns auch extrem wichtig gewesen.
Genau. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar ist es Leipzig gegen Freiburg. Wir haben das eben gerade schon mal angerissen. Leipzig kann hier einen, kann hier seine Champions League Qualifizierung für nächstes Jahr festmachen, auch rein rechnerisch. Haben sie auch gemacht, denn sie haben zu Hause 2-1 gegen Freiburg gewonnen. Machen in der ersten Halbzeit auch ein wirklich gutes Spiel, sind auch, muss man ganz ehrlich sagen, die bessere Mannschaft. Freiburg ist halt so eine Mannschaft, die immer gefährlich ist. Verwandelt dann einen direkten Freistoß. Relativ, ja, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen frech, aber man war halt etwas schneller, weil ja, die Mauer stand, der Schiedsrichter hat den Ball freigegeben und während der Schiedsrichter den Ball freigegeben hat, hat Gulagi halt noch seine Mauer justiert.
Ja, und ist dann noch ganz bequem in die Mitte des Tores geschlendert.
Genau, und währenddessen hat sich Grifo dann halt gedacht, naja gut, wer nicht will, der hat schon, hat einfach mal abgezogen und drin war das Ding. Und ja, Gulagi hat blöd geguckt, weil plötzlich der Ball im Tor lag. Und ja, man hat es dann durch einen Handelfmeter in der 78. Minute aus Leipziger Sicht geschafft, das 2-1 zu machen. Und auch wenn sich die Freiburger eigentlich ganz gut gewehrt hatten und auch stellenweise dann doch, ich nenne es jetzt mal aufmüpfig waren und noch die ein oder andere Chance rausgespielt hatten, auch wenn es jetzt, wie gesagt, nicht so die absolut hundertprozentigen waren oder man jetzt nicht irgendwie sagt, ah, das hätte Leipzig unverdient gewonnen, war es, glaube ich, der gerechte Ausgang von einem mäßigen Fußballspiel.
Ja, also ich glaube, es ist natürlich etwas unglücklich, dann auf die Art und Weise zu verlieren, aber der Handelfmeter war dann wirklich, das war ein bisschen dumm, da so reinzuspringen.
Ja, wie's da macht. Das war wirklich eigentlich Lehrbuchverbreiterung der Körpermasse. Oder Vergrößerung der Körperfläche oder wie heißt das?
Fläche, ja. Ja, Fläche, also das Masse. Ist, ich meine, theoretisch hat Weigl das ja auch gemacht, ne? Aber das ist so ein bisschen, der sieht, dass der Ball da langkommt, weil es ist eine Flanke, die nur minimal abgefälscht wird nach einem Kopfball und dann springt er da so, irgendwie wirft sich der quasi rein, guckt gar nicht hin und das war schon ja. Etwas dumm. Und aber ist halt schon ärgerlich, weil Freiburg das wirklich, wirklich gut gemacht hat, ja. Leipzig, die jetzt, ich glaube, das 14. Spiel von 10 von 14 in der Rückrunde gewonnen haben.
Das ist mal ein Lauf.
Das ist mal ein Lauf, ne? Und da Leipzig-Freiburg extrem gut gegengehalten und auch wirklich, wirklich gut gegen gespielt, aber dann halt so und dann doch eben noch verloren. Sehr bitter.
Das ist halt, das war für mich so ein typisches Freiburg-Spiel irgendwie, ne? Man ist so eigentlich der, also nicht der Favorit, man ist jetzt aber auch nicht unbedingt der Underdog, weil alle wissen, Freiburg ist eklig zu bespielen und Freiburg ist immer für ein Tor gut und die sind immer gefährlich. Und genau so ein Spiel war es eigentlich. Man hat eigentlich die ganze Zeit lang gedacht so, na, ob das reicht für Leipzig?
Ja. Also ich hätte schon gedacht, dass Leipzig das klarer macht. So habe ich es auch getippt. Aber also ich würde schon Freiburg als Underdog, da klaren Underdog sehen. Aber gut.
Ja klar, von der Tabellensituation her schon. Aber Freiburg ist halt eine eklige Mannschaft.
Immer ja, egal, aber Freiburg hat halt auch nur 32 Punkte. Ne?
Ja.
Also und da ist ja vielleicht noch so das Letzte. Ganz sicher ist deren Klassenhalt ja auch nicht. Aber puh. 8 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Ich meine, das sollte reichen.
Da würde ich mir auch gerade nach dem Spielverlauf gegen Leipzig und wie das war, würde ich mir da keine Gedanken machen. Ich glaube auch nicht, dass da aus Freiburger Sicht, sage ich jetzt mal, Leipzig so die, also es gibt dir recht, aber ich glaube nicht, dass da Leipzig so die Messlatte ist. Vor allen Dingen
nee, also, muss man Messlatte jetzt auch dazu sagen. Kann ja schon sein, weil sie haben ein gutes Spiel gemacht. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Und dann wirst du ich meine, sie spielen jetzt noch gegen Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Und wenn Nürnberg am letzten Spieltag noch nicht abgestiegen ist, dann ist Freiburg schon gerettet. Also entweder hast du da noch ein einfaches Spiel oder eins, das völlig egal ist. Von daher glaube ich nicht, dass Freiburg sich da noch wirklich groß gefährden muss.
Absolut.
Auch schon das Hannover-Spiel am vorletzten Spieltag, ja. Also wenn Hannover da noch eine Chance auf den Klassenerhalt hat, heißt das, dass Stuttgart der Punkt hat liegen lassen.
Ja, und wie gesagt, für Leipzig kann es im besten Falle aus Leipziger Sicht noch um die Vizemeisterschaft gehen, aber man hat Saisonziel erreicht, man ist wieder in der Champions League, man hat sogar noch die Möglichkeit, einen Titel diese Saison zu holen, im Finale, wo meiner Meinung nach auch die Chancen gar nicht so schlecht stehen.
Ja.
Weil man formmäßig in der kompletten Saison eigentlich schon glaube ich, irgendwo so einen Ticken, ich will jetzt nicht sagen, die Nase vor den Bayern hatte, aber irgendwie nicht so leichtsinnige Dinger gefangen hat, vor allen Dingen wie die Bayern stellenweise, wobei man aber auch dazu sagen muss, ich meine, dass ich das jetzt letzte Woche irgendwann gelesen habe, ich weiß nicht, ob das nach diesem Spieltag immer noch der Fall ist, aber ich glaube, das darf man auch dazu nicht vergessen, die Bayern spielen wohl, glaube ich, im Moment gerade die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Oder die zweitbeste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Ich will jetzt hier echt keine Halbwahrheiten um mich werfen, aber ich glaube, das ist so. Und dieses ganze Formding der Bayern gerät halt, glaube ich, immer nur so durcheinander im Moment, weil die einfach mal nicht komplett dominieren und 30 von 34 Spielen gewinnen, sondern halt eben mal nur 22, ne?
Ja, und weil es kommt auch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie sie die Spiele machen. Also da gab es auch schon sie ja, strahlen klar. nicht die Dominanz aus, die sie unter Guardiola genau. ausgestrahlt haben oder diese
genau, Sicherheit. Aber letzten Endes, gerade in der Rückrunde, haben sie ihre Punkte geholt. Ne? Also ich meine, wir hatten mal einen FC Bayern, der diese Saison auf Platz 5 stand und das sind jetzt 20 Punkte
Abstand. Ja klar, also Rückrunde ist extrem gut. 35 Punkte, 11 von 14 gewonnen, 2 unentschieden, nur ein Spiel verloren. Das ist, klar ist das gut.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem, ja. Also ich meine, dass sie quasi, also ich meine, Dortmunds Hinrunde war halt auch pervers gut.
Genau.
Also wenn sie nochmal einmal unentschieden spielen und den Rest gewinnen, dann haben sie Dortmunds Hinrunde gespielt. Und das ist halt, ne, das zeigt aber auch, dass ja Bayern halt auch Glück hatte, dass Dortmund dieses Tempo nicht halten konnte. Ja, oder einfach dass Dortmund einfach die Erwartung an Dortmund, so dieses Tempo zu halten, auch vielleicht völlig überzogen war bei dem, was sie dann doch an Mitteln hatten. Und auf der anderen Seite, ne, Leipzig auch mit, ich glaube jetzt 33 Punkten aus der, ja, 33 in der Rückrunde. Das ist halt zwei hinter Bayern. Wenn die das mal über eine Saison erhalten, dann greifen die halt auf. Dann spielen die nicht um die Vizemeisterschaft mit, sondern um die Meisterschaft.
Ja, und ich bin auch mal gespannt. Das Ding ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird ja, also Timo Werner wird ja mit großer Wahrscheinlichkeit gehen in Leipzig.
Ja,
dann hast du es aus. Jetzt bekommt man Nagelsmann. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr mit Leipzig ist. Ja. Vor allen Dingen je nachdem, wenn man tatsächlich jetzt irgendwie den Pokal noch holen sollte, ja, dann war das eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison und tatsächlich auch die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Ja, und dann... Ja,
Champions League-Qualifikation.
Den ersten Pokal geholt seit Vereinsgründung. Hm. 2009 oder wann es war?
Ja, muss einem nicht gefallen, aber das ist halt... Wird schon nicht schlecht gemacht, da.
Genau. Ich würde sagen, wir werden sowieso nachher bei den Bayern-Spielen nochmal darüber reden und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir jetzt die nächsten paar Spiele erstmal nicht unter den ersten drei jetzt verweilen, um auch andere Themen zu haben, denn jetzt kommen wir erstmal zu einem Spiel, was man aus meiner Sicht gerne hätte streichen können. Wir sprechen von dem Spiel Frankfurt gegen Berlin. Man kann das Ganze, glaube ich, auch wieder relativ abkürzen. Es ist ein 0-0 geblieben. Wir beide haben uns selbst noch gesagt, wenn man in die Champions League will und so wie Hertha im Moment auftritt, musst du die eigentlich 3-4-0 nach Hause schießen. Passiert. Ich habe auch schon alle Sichten oder beziehungsweise ich habe schon alles, was Champions League anging, quasi vor dem innerlichen Auge vorbeiziehen sehen. Allerdings hat man das Gefühl, keiner von den aktuellen Anwärtern will so wirklich in die Champions League diese Saison. Vielleicht mit Ausnahme von Leverkusen. Aber um jetzt nochmal beim Spiel zu bleiben, es ist ein 0-0. Hertha ist auf jeden Fall am Anfang definitiv besser drin im Spiel. Frankfurt braucht ein bisschen, um reinzukommen, bis zu einer absoluten Großchance von Ibisevic. Danach wird Frankfurt besser und dann hat man einfach gemerkt, war es so ein Tag, wo man einfach sagen muss, es hat nicht sollen sein. Und wo, und das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, und ich bin eigentlich selten jemand, der sagt, ich mache das jetzt nicht an Spielern aus, die fehlen oder sonst was, aber also ich sag das jetzt einfach mal so, ich bin mir ziemlich sicher, hätte ein Allaire gespielt, wäre dieses Spiel nicht unentschieden ausgegangen. Weil ab und an, also ich meine, Jovic und Rebic, die stehen halt mehr auf dem Flügel und de Guzman ist immer wieder nachgezogen in den 16er auf die 9er-Position quasi im Angriff und der hat ein, zwei Schüsse versemmelt, wo du sagst, naja, jemand, der jetzt wirklich Stürmer ist und der das gelernt ist und der das auch wirklich kann, sollte davon eigentlich einen machen. Allerdings hast du auch Rebic mit einer Riesenchance, wo Jahrstein irgendwie gefühlt den weiß ich nicht was, den Reflex der letzten 10 Jahre rausholt und da irgendwie einen Ball noch von der Linie kratzt. Also es ist wirklich dieses typische Spiel, es hat nicht sollen sein aus Frankfurter Sicht, auch wenn man dann die letzten 10 Minuten sogar noch in Überzahl gespielt hat. Und im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, dass bester Frankfurter, weil es bei ihm halt wenigstens alles geklappt hat, was er probiert hat, Kevin Trapp war, weil er auch wirklich die wichtigen Situationen, in denen Berlin dann durch war und die klaren Chancen hatte, auch anständig pariert hat und Frankfurt eben auch die Null festgehalten hat. Und das war in dem Spiel hier wirklich Gold wert. Weil man so wenigstens noch einen Punkt zu Hause behalten hat. Aber man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Spieldaten anguckt, dass Berlin sogar 2% mehr Ballbesitz hatte, also 52% insgesamt, es sind 11-11 Torschüsse. Also das war jetzt auch nicht unbedingt so ein Spiel, wo man sagt, Frankfurt muss sich komplett in den Arsch treten, dass sie hier nicht gewonnen haben.
Nicht vom Spielverlauf, aber so von insgesamt schon. Also, weil zu Hause
ging. Also vielleicht von der Art der Chancen her, aber nicht unbedingt vom Spielverlauf her, so glaube ich, kann man das sagen.
Ja, ich meine einfach vom Spielplan her, ne? Weil jetzt am Wochenende spielst du gegen Leverkusen, das Spiel in dem Chelsea-Sandwich. Und ich meine, klar, nach dem Spieltag kannst du sagen, also nach dem Spiel dachte ich ja, Champions League Quali wird jetzt richtig eng, weil Gladbach hat er noch nicht gespielt und Hoffenheim hat er noch nicht gespielt und es stellte sich dann später raus, dass die beiden verlieren, sodass du ja tatsächlich sogar einen Punkt gut gemacht hast, quasi auf den fünften Platz. Aber das ist halt, ja, du hast da eine ganz klare Chance liegen lassen. Also, ja. Hertha war so schlecht gegen Hannover und die war jetzt auch nicht überragend hier, aber du merkst halt, dass da ein, ja, Allaire, du hast angesprochen, fehlt an allen Ecken und Enden, weil der halt absolut unersetzlich ist. Und wenn du den nicht hast, dann musst du halt irgendwie viel mehr Spielaufbau machen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, unglaublich viele Fehlpässe. Weil halt, ja, einfach die Bälle auf Rebic und Jovic, wenn du versuchst, Bälle auf die zu spielen, wie du sie sonst auf Allaire spielst, kommen die halt nicht an oder kommen halt viel seltener an. Und ja, Rebic, Jovic sind natürlich schon viel ähnlichere Spielertypen und Allaire, also wenn jetzt einer von denen ausgefallen wäre, wäre es natürlich auch bitter gewesen, aber hättest ihn ersetzen können mit jeweils dem anderen. Wenn Allaire, was dir Allaire liefert, bringt dir keiner. Und auf der anderen Seite die Hertha, ja, leicht verbessert im Vergleich zum Hannover-Spiel, aber ja, offensiv jetzt halt auch nicht mit der Durchstiegskraft, werden jetzt auch die Saison austrudeln lassen. Und bin mal gespannt, ob die noch Punkte holen.
Ja, du hast es jetzt eben gerade.
Ich hoffe, dass sie am letzten Spieltag nicht zu Hause gegen Leverkusen verlieren wollen, aber gut.
Das hoffe ich auch ein bisschen. Du hattest das jetzt eben schon angesprochen, das Rennen um die Champions League-Plätze. Also, auch wenn wir damit dahingehend jetzt quasi Spiele vorwegnehmen, Frankfurt hat jetzt mit 54 Punkten 3 Punkte Vorsprung auf Gladbach. Die aber punktgleich sind mit Leverkusen, also muss man sagen, 3 Punkte Vorsprung auf Gladbach und Leverkusen. Und direkt einen weiteren Punkt dahinter ist Hoffenheim. Und theoretisch gesehen, wenn man Hoffenheim mit reinrechnet, kannst du auch Wolfsburg mit 49 Punkten noch mit reinrechnen. Also auf Wolfsburg sind es in Anführungszeichen nur 5 Punkte Rückstand bei noch 9 auszuspielenden Punkten. Man muss noch nach München, man muss noch nach Leverkusen. Und man hat auch noch das Rhein-Main-Derby mit Mainz, für die es um nichts mehr geht. Also und zwischendrin noch die Chelsea-Spiele. Und wenn man da noch weiterkommt, tatsächlich sogar noch das Finale gegen Valencia oder Arsenal in der Euroleague.
Ich glaube, es wird sich nächste Woche entscheiden. Ja, wenn du in Leverkusen verlierst, wird es nichts. Wenn du da gewinnst, hast du ja weiterhin die 3 Punkte Vorsprung auf Gladbach. Und es sind halt auch 3 Punkte, weil das Torverhältnis wirst du nicht mehr aufholen. Wenn du jetzt verlierst und dann, wenn du gegen Leverkusen und gegen Mainz gewinnst, dann bist du ja quasi in der Champions League.
Den einzigen Vorteil, den du hast, ist, dass am Wochenende quasi Gladbach gegen Hoffenheim spielt. Das heißt, hier nehmen sich zwei direkte Konkurrenten um den Champions League Platz gegenseitig Punkte weg.
Das macht
im Idealfall geht das Spiel 1-1 aus.
Ja, das bringt dir natürlich auch vor allem was in Hinsicht, dass du nicht mehr ganz aus den Europapokalrängen fällst. Wobei das natürlich auch jetzt schwer wäre, wo klar ist, dass der 7. auch reicht. Aber also was Champions League angeht, ist wirklich das Spiel in Leverkusen entscheidend. Und also optimistisch bin ich da nicht mit der ganzen Konstellation, dass es zwischen den Europapokalwochen ist, dass du ja mit Allaire, der ausfällt, Leverkusen, die letzten drei Spiele echt guten Fußball auch gespielt haben. Aber wer weiß, ja. Es sind ganz viele verrückte Dinge schon passiert.
Also ich Spieltag. Sag mal so, aus Frankfurter Sicht, wie gesagt, das Ideal wäre tatsächlich, wenn Gladbach und Hoffenheim unentschieden spielen. Oder wenn Hoffenheim gewinnt, weil die einen Punkt weniger als Gladbach haben. Das heißt, dann wären es, sollte Frankfurt gegen Leverkusen gewinnen, immer noch quasi diese drei Punkte oder diese vier Punkte Vorsprung, die man hat. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt tatsächlich gegen Leverkusen, deswegen gehe ich da vollkommen mit, was du gesagt hast, wenn man gegen Leverkusen gewinnt und Hoffenheim und Gladbach spielen unentschieden oder Hoffenheim gewinnt, dann würde ja theoretisch gesehen sogar schon ein Unentschieden gegen Mainz reichen, um die Champions League safe zu haben, und dann wäre es ja egal. Also dann kann das letzte Spiel gegen die Bayern kann passieren, was will. Dann kannst du da die B11 spielen lassen, wenn du im Europa League Finale stehst und die Leute irgendwie schonen oder was auch immer. Aber es ist wirklich absolut verrückt. Also ich weiß nicht. Also man schätzt Leverkusen, kann man im Moment sehr, sehr schwer einschätzen. Und Leverkusen ist so eine Mannschaft, gegen die kannst du 4-1 verlieren, gegen die kannst du aber 3-0 gewinnen im Moment. Das ist ganz, das ist halt Peter Bosch-Fußball.
Ja, das ist
schwer zu sagen.
Ich meine, Leverkusen zurzeit gut drauf, davor haben sie aber auch ein paar Mal verloren. Es ist, ja, ich meine, letztlich irgendwas wird passieren. Ich glaube halt, dass wenn du es verlierst, tue ich mich schwer damit, weil du halt dann auch noch das Match gegen Bayern hast, wo ja jetzt wahrscheinlich auch für die das durchaus noch meisterschaftsentscheidend sein kann. Und dann halt mit nur noch ein leichtes Spiel gegen Mainz hast. Also da tue ich mich schwer dann zu sehen, dass das noch funktionieren soll. Wenn du da gewinnst hingegen, dann kannst du es halt schon gegen Mainz sicher machen. Und klar, ja. Aber zu Hause gegen Mainz, für die es auch wirklich um nichts mehr geht. Ich meine, jetzt klar, gegen Hertha ging es auch nichts mehr, um nichts mehr. Aber wenn du da quasi wirklich ein Spiel hast, in dem du es einfach sicher festmachen kannst, dann gehst du da vielleicht nochmal ein bisschen intensiver rein.
Genau, da musst du dir in dem Spiel die Lunge aus dem Leib rennen. Das ist einfach so. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, selbst wenn man jetzt tatsächlich gegen Leverkusen verlieren sollte, also worauf man jetzt wirklich achten muss, gerade aufgrund der Punktkonstellation, die es im Moment gibt, ist das Torverhältnis. Sollte Hoffenheim gewinnen gegen Gladbach und Frankfurt sollte verlieren, dann kann am Ende das Torverhältnis wichtig werden, was die Punkte angeht. Man hat das klar bessere Torverhältnis gegen Gladbach und gegen Leverkusen, aber man hat jetzt nur ein +2 besseres Torverhältnis als Hoffenheim. Und sollte Hoffenheim tatsächlich gewinnen, dann ist das Torverhältnis vielleicht doch irgendwann noch relativ wichtig. Jetzt muss man auch dazu sagen.
Ja, der einzige Vorteil bei Hoffenheim ist natürlich, dass du da auf die noch einen Punkt mehr Vorsprung hast. Was jetzt genau, bei einem Unentschieden quasi von, aber wenn die jetzt Unentschieden gegen Gladbach spielen sollten, ne, dann sind es quasi immer noch 3 Punkte. Aber diese 2-Differenz hast du natürlich durch die Niederlage, die da reinspielen müssen, schnell verloren. Aber gut.
Ja. Das Ding ist halt auch, die letzten beiden Spiele nach Gladbach für Hoffenheim sind auch Bremen und Mainz. Weiß ich nicht, ob es für Bremen da in dem Moment noch um was geht. Aber ja, es wird spannend, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Und grundsätzlich sollte man natürlich einfach sagen, man muss halt einfach gewinnen, was geht. Ich sag mal so, im Idealfall holt Frankfurt noch 4 Punkte. Das ist, glaube ich.
Im Idealfall?
Oder sagen wir es mal so, im Idealfall sind es natürlich 9, das ist klar.
Also im Idealfall sind es 6 für mich.
Das wäre für mich schon mehr als nur zufriedenstellend. Also perfekt wären 9, im Idealfall, ja doch, im Idealfall wären es 6 und ich hoffe auf 4.
Ja, was realistisch ist, müssen 3 Punkte sein, aber was dann halt, ich meine, ob jetzt 4 oder 3 Punkte ist, glaube ich, am Ende halt, könnte völlig egal sein, weißt du, das ist so, da tue ich mich dann schwer mit gut zu unterscheiden.
Wo ich mal sehr, sehr gespannt bin, ist tatsächlich der übernächste Spieltag. ob es jetzt rein psychologisch gesehen ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass Frankfurt am Sonntag spielt und alle anderen am Samstag. Ob du entweder unter Druck gerätst, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, gegen Mainz und du plötzlich in dem Gedankengang bist, wenn wir hier nicht gewinnen, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Oder ob du quasi vielleicht sogar schon dich durch irgendwas so in Sicherheit wiegst, dass du sagst, ja komm, wir brauchen hier nur ein Unentschieden und fertig und plötzlich verlierst du gegen Mainz und musst dann gegen die Bayern alles klar machen. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie bis dahin die Tabellenkonstellation ist, was da, ob das nicht noch tatsächlich zum Nachteil werden kann.
Puh, weiß ich nicht. Weil einfach aufgrund des letzten Spiels glaube ich, dass egal, was jetzt nächsten Spieltag passiert, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch noch, ich glaube, wir können dann nächste Woche nochmal darüber reden, aber spontan würde ich sagen, dass ich weiß es nicht, wie der nächste Spieltag laufen muss, dass du da, dass es dir da egal sein kann, wie du gegen Mainz oder was, dass es da nicht wichtig ist, dass du gegen Mainz gewinnst. Ich glaube, dass du da.
Nee, aber es,
wenn du im letzten Heimspiel, wenn du im letzten Saisonheimspiel die Champions League Quali sicher machst, egal ob jetzt mit Sieg oder Unentschieden, dann gehst du damit mit 100% dran. Fertig.
Das ist halt so das Ding.
Glaube ich, nee.
Ich habe von Anfang an in dieser Saison gesagt, es reicht mir nicht, auf ein Unentschieden zu spielen.
Ja, aber guck mal, was das für eine Konstellation ist. Letztes Heimspiel, du hast eine alles in allem überragende Saison gespielt und dann kannst du die echt krönen. Also ich glaube nicht, dass die Fans da auch irgendwie zulassen würden, dass die Mannschaft da nur mit 95% spielt.
Nee. Da gebe ich dir auch wieder.
Also, ne, wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, wie es nach dem nächsten Spiel da aussieht. Mal gucken auch, wie es nach dem Hinspiel gegen Chelsea aussieht. Vielleicht ist dann auch das Rückspiel schon völlig egal, wenn die hier 3-0 gewinnen oder so. Von daher können wir nächste Woche drüber reden.
So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Wir haben jetzt eben gerade schon über Mainz gesprochen, weil man da ja das aus Frankfurter Sicht wichtige Heimspiel gegen Mainz hat. Jetzt geht es hier allerdings um ein Auswärtsspiel von Mainz bei Hannover. Und tatsächlich hat es Hannover mal geschafft zu gewinnen. Wie hat Hannover das gemacht? Ich verstehe es nicht.
Ja, man hat's, gute Frage, ne?
Ja, gönn uns einfach mal, also.
Nee, ich habe keine Ahnung, wie, also. ich weiß es echt nicht. Das war nicht irgendwie groß Abstiegskampf und dann, wie es jetzt, da kommen wir gleich zu Stuttgart gemacht hat, das war einfach. Ich habe keine Ahnung. Also, Mainz hatten, wie schon letzte Woche, ne, dafür, dass es für die um nichts mehr geht, ein echt gutes Spiel gemacht. Aber war halt irgendwie nur zu blöd, den Ball ins Tor zu kriegen. Aber also Esser wieder mit einem extrem starken Spiel, muss man sagen. Fand ich. Aber das, ja, und dann guckt Weidand da irgendwie einen Ball rein. Und dann gewinnt Hannover das 1-0. Und so wirklich weiß irgendwie keiner, wie das zustande gekommen ist.
Und man muss auch dazu sagen, einmal hat es Mainz ja tatsächlich geschafft, einen Ball im Tor zu versenken, ist aber annulliert worden. Wegen einem unfassbar dummen Foul vorher. Also, selbst schuld.
Ja.
Und ja, es liest sich so ein bisschen wie so ein FIFA-Spiel irgendwie, ne? Also 23-8 Torschüsse für Mainz und dann verlierst du 0-1.
Ja, es ist.
Wir gönnen Hannover das und auch vor allen Dingen gönnen wir das auch Thomas Doll.
Nee, das nicht.
Nee, das auch auf keinen Fall. Hannover hat jetzt tatsächlich 18 Punkte.
Hannover hat jetzt 7 Punkte in der Rückrunde geholt.
Und naja, du hast es jetzt eben gerade schon mal vorweggenommen. Stuttgart hat Punkte geholt. Und da können sie auch aufgrund des Hannover-Spiels froh drum sein, weil jetzt tatsächlich es sind nur 6 Punkte Rückstand bei noch 9 zu spielenden Punkten. Dadurch, dass Stuttgart Punkte geholt hat, ansonsten wären es tatsächlich nur 3 Punkte Rückstand. Und das wäre dann noch verrückter als sowieso schon.
Ja, also tatsächlich, auch wenn Hannover von den letzten vier nicht die wenigsten Punkte geholt hat an diesem Wochenende, war sie für mich trotzdem noch die schlechteste Mannschaft da unten drin. Ja. Soweit will ich schon noch gehen. Und ich glaube, wenn du das Spiel nochmal genauso ablaufen lässt, gewinnt Mainz das in 7 von 10 Fällen. Und Hannover in diesen 1 von 10 Fällen. Dann ich meine, war ganz schön zu sehen, dass die Fans mal über irgendwas wieder freuen konnten. Aber jetzt groß Hoffnung im Abstiegskampf ziehe ich halt daraus für Hannover nicht. Also, das ist halt wirklich irgendwie passiert und nicht, weil sie sich da groß reingebissen haben.
Ja. Also, das kann man so unterschreiben. Was man aber auch wirklich wieder sagen muss, Hannover hatte unfassbar Dusel und Mainz hat einfach, das hast du eben gerade auch schon mal eingangs gesagt, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht, ein geiles Spiel gemacht und hatte dann auch einfach so ein bisschen Abschlusspech. Hat mich so ein bisschen an Hoffenheim erinnert in der Hinrunde, weißt du? Dass man so die Chancen nicht macht und man sich irgendwann denkt, so, ach komm, jetzt nicht so schwer. Ja, aber man hätte hier eigentlich gewinnen müssen in Hannover und irgendwie schaffen die es, das Ding, also. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zum nächsten Spiel, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was man wirklich dazu sagen muss, sollte, fairerweise. Ja, wie gesagt, yay, Hannover, ihr habt nochmal 3 Punkte geholt.
Ganz toll
gemacht. Ob die es jetzt natürlich nochmal rausreißen?
Nein.
Wage ich zu bezweifeln. Ich auch. Ah, pass auf, am Ende werden wir unserer Lügen gestraft. Naja, lassen wir das. Wir kommen zum nächsten Spiel, Düsseldorf gegen Bremen. Düsseldorf hatte jetzt am letzten Spieltag, jetzt muss ich überlegen, war das der letzte oder der vorletzte? Genau, Düsseldorf hatte am letzten Spieltag nämlich noch verloren, war quasi auf Wiedergutmachung, musste aber jetzt nach Bremen, die ja eigentlich...
Nee, war zu Hause.
War zu Hause, hat aber jetzt Bremen zu Gast bekommen, so um was, die ja eigentlich auf einem relativ guten Weg waren. Verlieren jetzt hier 4-1, völlig von der Rolle. Das eine Tor war auch noch ein Elfmeter, das eine Bremer Tor. Die Düsseldorfer haben wieder in der ersten Minute ein Blitztor geschossen, das ist ja auch nicht unbedingt das erste Mal gewesen diese Saison. Und man geht völlig verdient mit 2-0 in Führung, kriegt dann, wie gesagt, diesen Foul-Elfmeter, der auch berechtigt war, und macht dann in der zweiten Halbzeit noch das 3-1 und mit dem 4-1 dann alles fertig. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war ein verdienter Sieg aufgrund der Effizienz. Düsseldorf war einfach effizienter, hat ein ruhigeres Spiel gehabt mit weniger Fouls mit einer besseren Zweikampfquote. Nicht unbedingt viel Ballbesitz gehabt, aber hat einfach gut ausgekontert. Und Bremen hat sich jetzt damit, und das ist eigentlich so ein bisschen das Traurige aus Bremer Seite, ich will jetzt nicht sagen, so unbedingt den Rest der Saison oder die Saison verhagelt, aber naja, man hat jetzt 3 Punkte oder sagen wir mal, gar nicht, es sind 4 Punkte Rückstand auf den Europa-League-Platz. Wolfsburg noch davor, die in einer etwas besseren Form im Moment sind. Und man ist natürlich jetzt so, ja, sehr unglücklich und blöd aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, so dass man jetzt plötzlich eine eigentlich für Bremer Verhältnisse relativ ordentliche Saison, gerade aufgrund des Pokals, vor sich zu zerbrechen sieht. Zerbrechen scheinend sieht? Ich krieg den Satz gerade nicht grammatikalisch richtig zu Ende, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter für Bremen und man ist einfach komplett auseinandergebrochen.
Ja, das war auch, ich meine, keine gute Leistung, ne? Man müsste sich jetzt wirklich fragen, vor dem 3-1 wird Klaasen ja kurz behandelt, wo für mich schon klar ist, dass der da eine Kopfverletzung, also der hatte eine Kopfverletzung und er wirkte benommen, als er zurück aufs Spielfeld gelassen wurde, wo ich mich echt frage, so als Mannschaftsarzt bist du ja trotzdem Arzt. Und
ja.
Ich weiß, du hast da vermutlich keine kein letztes Wort oder kein Machtwort, dass du da sprechen kannst, aber Wenn du da als Arzt dem Trainer sagst, nimm den auf jeden Fall raus, dann würde das ja wohl machen, ne? Und dann kurz darauf später spielt Klaasen dann den Fehlplatz zum 3-1. Ja. Das ist, Kopfverletzungen sollten im Fußball besser beurteilt werden.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Da sind wir auch beide Verfechter davon, vor allen Dingen auch durch unser beider, deine ist jetzt da wahrscheinlich eher etwas länger, aber unser beider Basketball-Vorgeschichten.
Basketball, Football, gibt wirklich, da ist der US-Sport deutlich fortschrittlicher, was das angeht.
Genau.
Und es geht eben, ja, es geht halt nicht nur um die Gesundheit der Spieler, sondern auch, weil es kann auch einfach sowas passieren und dabei beiße ich nachher auch in den Arsch. Ja, du hast angesprochen, Bremens Saison innerhalb von einer Woche relativ, ja, nicht weggeworfen, weil, kann ja nicht sagen, dass der jetzt groß favorisiert war in den jeweiligen Spielen, aber halt trotzdem ja, irgendwo enttäuschend vielleicht am Ende, dass du die Hoffnung durchaus berechtigte Hoffnung aufs Pokalfinale gemacht hast und auch gutes Spiel gemacht hast.
Enttäuschend auf jeden Fall, ne? Also ich meine, gerade so im Pokal, es gab ja dieses
du hattest die Möglichkeit weiterzukommen, du warst ja wirklich nah dran und dann bist du nur aufgrund dieses Elfmeters da ausgeschieden.
Und dann gab es ja auch noch diese relativ, sag ich jetzt mal, merkwürdige und auch etwas belächelte Statistik, dass man im DFB-Pokal irgendwie seit über 30 Jahren auch zu Hause nicht mehr verloren hatte. Man hat zu Hause gegen die Bayern gespielt. Also es wäre wäre dieses perfekte Wunder gewesen irgendwo, ja.
Ich meine, ich kann mich aber auch halt einfach an viele Jahre erinnern, wo Bremen in der ersten Runde bei einem Amateurclub rausgeschieden ist, wo die gar nicht die Chance hattest, zu Hause zu spielen. Das sind
so Statistiken. Deswegen sind so Statistiken eher zum Begrinsen, aber ja.
Aber ich meine, du hast angesprochen, 4 Punkte Rückstand ist bei noch 9 auszuspielenden Punkten. Aber die 3 Spiele, in denen das ist, ist zu Hause gegen Dortmund in Hoffenheim und zu Hause gegen Leipzig. Also
dann hast du es dir verdient, nach Europa
zu kommen. Ja, also wenn du das schaffst, dann hast du es dir verdient. Aber es ist schwer. Und mal gucken, was jetzt. Ich fand, du hast ihn gegen Düsseldorf schon so ein bisschen Blues angemerkt.
Ja.
Den müssen sie halt auf jeden Fall ablegen, wenn noch irgendwas gehen soll. Aber es ist sehe ich nicht wirklich.
Nee, also da war, das hat man gegen Düsseldorf wirklich gemerkt, da war auch jede Menge, wie du schon sagtest, Blues und Frust drin und die dieses Ausschieden aus dem DFB-Pokal hat das hing auch noch fies in den Knien.
Ja, war ja auch ein brutaler Kampf, ne? Auch wenn ging jetzt nur über 90 Minuten, aber es war schon, die haben da echt alles gegeben.
Ja, klar.
Hast du gemerkt. Und ja, Düsseldorf auf der anderen Seite, muss man sagen,
nächstes Saisonziel erreicht.
Nächstes Saisonziel, 40 Punkte gemacht. Es könnte unfassbar noch der ein oder andere hinzukommen. Und es ist absolut unfassbar, was die für eine Saison gespielt haben. Und vor allem, was die auch für eine, also was die für letzte die 20 für Spiele. Ja, Rückrunde plus die englische Woche davor noch.
Ja.
Also das ist krass.
Also ich weiß nicht, wo dran es lag, woher plötzlich diese Umstellung kam, ob es wirklich irgendwie gedauert hat, bis die Spieler sich an die Bundesliga gewöhnt hatten, ob es wirklich daran lag, dass das System, was Friedhelm Funkel hat spielen wollen, mit den neuen Spielern einfach so lange gedauert hat. Ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat, aber
Achter der Rückrundentabelle. Das ist
man muss da wirklich einfach nur den Hut vor Düsseldorf ziehen. Das ist ganz großes Kino, was die speziell in den letzten 20 Spielen hier abgeliefert haben. Ganz groß. Also ja, muss man einfach so sagen. Gefühlt haben die irgendwie, ich glaube, in den letzten 20 Spielen von ihren 40 Punkten 31 in den letzten 20 Spielen geholt. Also es ist Wahnsinn. Chapeuse können wir da nur sagen. Wir können zum nächsten Spiel. Wir haben es eben gerade schon mal angerissen. Deswegen gibt es jetzt quasi gar nicht so extrem viel noch dazu zu sagen, aber es ist Stuttgart gegen Mönchengladbach. Wir haben es eben schon mal gesagt, Gladbach hat es nicht geschafft, hier Punkte zu holen, denn man verliert tatsächlich gegen Stuttgart, also Stuttgart gewinnt zu Hause, hat diesen Sieg aufgrund des Punktegewinns von Nürnberg und des Dreiers von Hannover auch wirklich, haben wir auch schon angeschnitten, bitter nötig, um jetzt nicht noch großartig da nochmal tatsächlich vom Relegationsplatz runterzurutschen. Und es war auch tatsächlich irgendwie ein relativ eigentlich ausgeglichenes Spiel, obwohl Gladbach ein paar mehr Chancen hatte, aber jetzt
vor allem nicht unbedingt bessere Chancen. Ja, aber eine brutal gute Chance direkt in der vierten Minute. wo drei Gladbacher allein auf Zieler zu laufen und Player dann aber nicht abspielt, sondern direkt abzieht und vergibt, wo du dich natürlich schon fragst, ne, so gut Stuttgarts Spiel insgesamt war, wenn die da in Rückstand geraten, die das dann gewinnen. Puh, weiß
ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das dann nicht mehr gewinnen.
Also, ich auch. So, ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber.
Ja. Oh, wir können das hier schon machen. Nee, also ich glaube, das wird, da bin ich vollkommen bei dir, das wird dann nicht mehr gewonnen. Und auch so, ich meine, ja, das 1-0, wie es gefallen ist, war dann auch wirklich anständig. Und nach dem 1-0 ist Gladbach komplett auseinandergefallen, da kam nichts mehr. Man hat nichts mehr wirklich auf die Kette gekriegt. Und ja, Stuttgart hat sich das dann, man muss es eigentlich so sagen, wirklich so ein bisschen nach Hause gekämpft. Man hat dann am Ende natürlich und hat auch wirklich, weil du es eben gerade auch schon mal angesprochen hattest, was hier in diesem Spiel auch wirklich einfach wichtig war, war das Wort Abstiegskampf. Weil das war wirklich, das war das, was man in Hannover komplett hat vermissen lassen. Also es ist wirklich jetzt nicht unbedingt eine Statistik, auf die man stolz sein sollte, aber im Abstiegskampf muss es manchmal auch einfach über Härte gehen. Man hat 20 Mal unfairerweise irgendwie die Füße dazwischen gehalten und so weiter und so fort. Es war diszipliniert, aber hart. Und das hat gegen Gladbach komplett funktioniert. Und die haben auswärts nichts gebacken bekommen und haben sich, glaube ich, nach dieser oder durch diese verpasste Großchance, die du angesprochen hattest in der vierten Minute, komplett rausbringen lassen, ja.
Ja, und dann muss man sagen, Donis, der vorher noch auch eine relativ gute Chance an den Pfosten gesetzt hat, macht dann das 1-0 und dann verteidigt Nürnberg das auch sehr, sehr leidenschaftlich. Das war halt echt, das war Abstiegskampf, wie du ihn dir vorstellst, als Fan deiner Mannschaft, die da unten drin steht.
So wie er sein muss, genau. Ja.
Und natürlich auch für Frankfurt-Fans dann ein sehr gutes Ergebnis.
Ja, weil man dadurch jetzt natürlich immer noch eigentlich, obwohl Leverkusen gewonnen hat, irgendwie aus dem Champions-League-Pool trotzdem noch als Sieger rausgeht, weil man wenigstens einen Punkt geholt hat. Die 3 Punkte Abstand auf Gladbach sind gehalten. Leverkusen hat ist jetzt punktgleich mit Gladbach, also da hat man auch 3 Punkte Abstand und wie gesagt Hoffenheim 4 Punkte. Also wenn du zu dem Spiel Stuttgart-Gladbach nichts mehr hast, dann würde ich sogar tatsächlich schon Hoffenheim-Wolfsburg sagen. Oder ich hast du noch irgendwas
nennenswertes? Ich würde eine Sache noch, also zwei kleine Sachen noch ansprechen. Zum einen, vielleicht, ich weiß nicht, ob es reiner Trainereffekt war, aber von 6-0 in Augsburg zu verlieren zu Gladbach zu Hause schlagen, ist schon ein enormer Sprung. Da war die Trennung von Weitzel auch für den kurzfristigen Effekt doch schon mal wichtig. Und dann möchte ich nochmal sagen, also Schalke, das Stuttgart und Hannover, ich hätte gedacht, dass die drei zusammen bis Saisonende noch 3 Siege holen vielleicht. Jetzt haben sie es am einen Spieltag schon gemacht. Das hat mich sehr überrascht. Ja. Jetzt kannst du gerne überleiten zu.
Stimmt, zum nächsten. Da gebe ich dir vollkommen recht, das war tatsächlich wirklich überraschend. Auch überrascht hat mich tatsächlich auch das Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg, das ist das vorletzte Spiel heute, wie mich so vieles an diesem Spieltag überrascht hat. Und das Spiel verliert Hoffenheim zu Hause mit 1-4. Und man muss auch dazu sagen, man geht mit 1-0 in Führung, bekommt dann einen Elfmeter zugesprochen, den Kramaric an den Pfosten lenkt und ab da war es komplett vorbei. Man hat das Gefühl gehabt, Hoffenheim wäre irgendwie links und rechts geohrfeigt worden, weil kurz vor der Halbzeit Wolfsburg ausgleichen kann und in der zweiten Halbzeit, ja, muss man dazu sagen, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt Hoffenheim, was komplett auseinanderbricht, aber Baum, der einen rabenschwarzen Tag erwischt, der sich das, der sich den Ball, einen Ball, den er eigentlich schon sicher hat, irgendwie selbst nochmal an den Pfosten wirft und der dadurch dann reingeht.
Nachdem er zuvor stark gehalten hat, muss man ja schon
Genau. Nachdem er vorher eigentlich quasi eine Glanzparade hingelegt hat, sich den Ball irgendwie so unglücklich reinwirft. Das 3:1 durch Arnold ist auch quasi, ja, direkt, der Ball prallt an im Torwart-Eck an die Hüfte von Baumann. Da sieht er auch nicht gut aus, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wenigstens, fairerweise muss man dazu sagen, wenigstens beim 4:1 konnte er echt nichts mehr machen. Da war es dann alles so offen. So ein Ball geht dann einfach mal rein. Wie du das auch schon sagtest, ich meine, hätte Hannover das Spiel gewonnen, hätte Hoffenheim das Spiel gewonnen, hätte man 53 Punkte, man wäre einen Punkt hinter Frankfurt nur und wäre der Top-Anwärter mit Frankfurt auf den 4. Champions-League-Platz, der noch frei zu vergeben ist. Und ja, man hat es halt irgendwie, man hat die Chance verkackt und man hat sie wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit liegen lassen, weil steht es da 2:0 oder geschweige denn sogar 3:0, es war ja noch die ein oder andere Chance da. Dann ist die Frage, wie Wolfsburg hier auswärts nochmal zurückkommt oder ob auch Wolfsburg dann sagt, okay, komm, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir hier quasi mit so wenig Schaden wie möglich rauskommen aus der Sache. Ja, und auf einmal stehst du da und dann verlierst du das Ding hier 4:1. Klar, kannst du mal einen schlechten Tag haben als Baumann. Es war ein undenkbar ungünstiger Zeitpunkt. Also,
ich meine, es war auch schon vor und nach der Hoffenheimer Führung ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wolfsburg war da voll gut im Spiel. Und dass es so deutlich wurde, lag halt auf der einen Seite an Baumann, auf der anderen Seite, ja, dann mit der Führung war natürlich auch einfach klar, dass Hoffenheim nochmal etwas mehr Risiko gehen musste und dann sind ja das 3:1 und 4:1 spät gefallen. Ja. Auch so ein bisschen Konsequenz daraus, dass Hoffenheim dann viel mehr nach vorne geworfen hat. Aber ja, also wenn Hoffenheim hier 2:0 in Führung geht, glaube ich auch, dass sie das gewinnen. Weil dann natürlich wiederum Wolfsburg in der Situation wäre, wo sie mehr Risiko gehen müssten. Und Hoffenheim in der Situation, das zu bestrafen. Von daher, ja, ist natürlich bitter, weil Baumann eine ziemlich gute Halbzeit gespielt hat. Und dann halt, ja, ich weiß nicht, was... ob es irgendeinen Grund gibt für den Einbruch von seiner persönlichen Leistung in der zweiten Halbzeit. Aber Hoffenheim natürlich sehr bitter, weil ja, man hätte anrobben können an die Europa League Plätze, Champions League Plätze meine ich natürlich. Und so, ja, hat eine Chance, da passt natürlich auch. Wir haben vorhin mal über das Torverhältnis gesprochen, so ein 4:1 ist auch nicht das Beste dafür.
Exakt. Also, ich weiß nicht, ob Hoffenheim sich damit einen Gefallen getan hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Du, ich glaube nicht, dass du den Gefallen tust, wenn du zu Hause gegen Wolfsburg 4:1 verlierst.
Nee. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, mit Tordifferenz und allem und man hätte jetzt in dem Fall einen Nicht-Europa-League-Platz 6 Punkte von sich ablassen können, ja, und man hätte dann am nächsten Spieltag gegen Gladbach alles safe machen können. So muss man jetzt quasi nochmal in eine Zitterpartie gehen. Man hat zwar immer noch die Nase vorn, was Europa League angeht, allerdings hat man jetzt natürlich mit Gladbach passenden Gegner im direkten Kampf um die europäischen Plätze. Man muss jetzt dazu sagen, Wolfsburg hat jetzt die nächsten Gegner Nürnberg, Stuttgart, Augsburg. Da ist jetzt kein Champions League-Anwärter mit dabei. Es wird einfach unfassbar spannend. Also, auch wenn man sagen muss, Nürnberg, und da können wir jetzt zum letzten Spiel kommen, sich ja sehr, sehr gut gegen die Bayern geschlagen hat. Möchtest du denn was über dieses Spiel erzählen?
Es ist ein bisschen schwer, das Spiel zusammenzufassen, weil irgendwie Nürnberg ja wirklich ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Und bis sie kurz nach der Halbzeit das Tor geschossen haben, auch davor schon Chancen hatten, das und auch danach noch auf 2:0 zu stellen. Und nachdem Bayern dann den Ausgleich gemacht hatte und auch durch Coman noch die Chance hatte, das echt zu gewinnen, wo du dich fragst, was ist da los, dass er das vergibt?
Ja.
Kommt es ja auch noch zum Elfmeter, den Nürnberg dann vergibt, kurz vor Schluss.
Das ist halt so wieder, ich weiß nicht, ob das so ein Nürnberger Pech dieses Mal ist oder ob das der Bayern-Dusel war oder eine Mischung aus beidem, aber das ist eigentlich so ein Ding, wo du dir normalerweise sagst, ja, das muss Nürnberg eigentlich gewinnen hier.
Also
alleine mit dem Elfmeter.
Ja, auf der anderen Seite, ne, Bayern hatte durchaus Chancen, aber halt nicht aus dem Spiel raus. Es war wirklich kein gutes Spiel von Bayern. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt daran lag, dass sie da auch die Schlacht gegen Bremen geschlagen haben. Aber klar, ich meine, ne, wenn sie in der 95. Minute das 2-1 machen, dann redest du da eine Woche später nicht mehr drüber. Aber so, ja, also für Nürnberg ist es halt echt bitter, weil letztlich musst du sagen, du machst ein extrem gutes Spiel, aber dadurch, dass du halt nur 1-1 gegen die Bayern spielst, bist du aufgrund der anderen Ergebnisse im Tabellenkeller echt der Verlierer des Spieltags.
Ja, zumindest mit der Leistung, die man abgebracht hat.
Ja, es wäre durchaus möglich gewesen und so bringt dich das Unentschieden halt überhaupt nicht weiter, im Gegenteil. Verlierst, also mit einem Sieg hättest du noch Anschluss gehalten, halbwegs an Stuttgart, aber so
sind das jetzt ja, auch. Es sind jetzt 5 Punkte Rückstand auf Stuttgart.
Punkte, ne? Wir haben schon angesprochen, dass Nürnberg ein schweres Restprogramm hatte, ne? Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wenn sie gegen Bayern gewinnen können sie vielleicht auch was gegen Gladbach oder Freiburg zu Hause holen, aber ja, muss man gucken. Es ist,
ja.
Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn dir so das Glück fehlt, dann fragst du dich auch, was hast du eigentlich falsch gemacht?
Also das ist halt wirklich so das Ding, ne? Ich will das da jetzt echt, und man soll da jetzt auch niemanden blamen, jeder kann mal irgendwie an Pfosten schießen und was weiß ich denn noch was. Aber das ist halt wieder dieses Ding, genau dieses Ding mit dem Glück, ne? Also wenn dir in der 91. Minute gegen die Bayern, wenn du da einen Elfer kriegst und du es dann halt nicht schaffst, diesen Elfer zu verwandeln und so und damit zu gewinnen, dann fragst du dich halt auch echt nur noch, ja, wie denn dann? Also, wenn es nicht mal so funktioniert.
Ja, wo man jetzt sagen muss, er war ja nicht. Der ist ja in den Innenpfosten gegangen, ne? Der hat jetzt nicht 3 Meter übers Tor geballert, der hatte jetzt nicht sogar schwach geschossen, dass Ulreich den einfach abfangen konnte, ne? Das war ja 5 Zentimeter weiter, nee, nicht mal, wahrscheinlich 3 Zentimeter weiter links.
Und der prallt so vom Festen. Links und der geht einfach rein.
Prallt vom Festen rein, dann hast du einen super Elfmeter geschossen, ja? Völlig platziert, hart in die Ecke. Und so, ja, extrem bitter.
Ist es eine Nürnberger Misere, dieser Spieltag.
Ja.
Muss man ganz ehrlich so sagen.
Und dass du quasi sagen musst, mit einem Punktgewinn gegen Bayern bist du der Verlierer des Spieltags im Tabellenkeller, das ist halt absurd. Ja.
Aber so ist es. Ja, und wie gesagt, für die Bayern, also wir hatten ja eigentlich, und ich habe, als ich am Samstag hier schön meine Küche renoviert habe, habe ich noch, als das Spiel aus war, als das Dortmunder Spiel aus war, habe ich noch gesagt, jo, okay, alles klar, das war's. Die Meisterschaft ist entschieden. Ja, die Meisterschaft ist nicht entschieden. Ich meine, klar, die Bayern haben den absoluten Vorteil im Moment mit 2 Punkten Vorsprung. Allerdings, es ist eine Niederlage der Bayern, ein Sieg der Dortmunder und auf einmal ist das ganze Spiel wieder gedreht. Wir haben eben gerade über das Restprogramm gesprochen. Die Bayern haben ihren großen Matchball liegen lassen. Und ja, jetzt ist das Ding, ob man, wie du schon sagtest, ne, es ist jetzt von beiden Seiten her echt, echt knifflig. Also das Einzige, was Dortmund, wenn du mich fragst, wirklich hoffen muss, ist, dass Leipzig die Bayern in der Liga und im Pokal dominieren will, um ihnen da Punkte wegzunehmen. Dortmund muss tatsächlich auch auf Frankfurt hoffen. Und Dortmund muss vor allen Dingen hoffen, dass es dass Gladbach am letzten Spieltag keine Chance mehr auf die Champions League hat, dass es für die um nichts mehr geht.
Das wäre so das Ideal. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Gladbach ist da nicht so entscheidend. Vielleicht tut es denen sogar gut, wenn die ein bisschen mehr mitspielen. Aber ich würde tatsächlich gerade einfach gerne sehen, dass es bis zum letzten Spieltag spannend ist.
Was ich ja ehrlich gesagt geil finde, wäre wenn sie tatsächlich am letzten Spieltag punktgleich wären. Oder punktgleich. Also wenn die Bayern jetzt quasi nochmal ein Unentschieden spielen und die Dortmunder gewinnen, sodass du punktgleich bist und dann gewinnen sie beide das Spiel am vorletzten Spieltag und dann gehst du punktgleich in den letzten Spieltag. Das fände ich interessant.
Ja, ich glaube, realistischer ist, dass die Bayern am vorletzten Spieltag unentschieden spielen, aber punktgleich, ja, punktgleich oder Vorsprung für Dortmund ist mir relativ egal. Von mir aus auch 2 Punkte Vorsprung für Bayern, aber auch wenn das natürlich dann unrealistisch ist, wenn denen unentschieden zu Hause reicht, dass also Frankfurt in München gewinnen zu sehen, ohne in der aktuellen Form, schwer, aber nicht unmöglich, ja. Ne? Also einfach nur. Ich meine, das ist spannend bis zum letzten Spieltag ist. Wann gab es das letzte Mal?
Keine Ahnung, oh, ja, gefühlt mehr, vor 10 Jahren. Ich glaube tatsächlich vor 10 Jahren, 2009. Nee, 2009 war Wolfsburg, ne?
Ja.
Ich glaube, die erste Dortmunder Meisterschaft, die war auch so knapp. Das war, glaube ich, 2 Spieltage vor Ende oder 3. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so 100% sicher, muss ich jetzt auch.
Also die erste Dortmunder Meisterschaft war mit 7 Punkten Vorsprung, wenn ich das gerade richtig sehe. Das heißt, die war schon ein bisschen vorher entschieden.
Okay.
Dann 2010 war Bayern. Ja, das müsste man mal raussuchen, das sehe ich jetzt ganz spontan hier nicht.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Wolfsburg dürfte das gewesen sein. Ja, tatsächlich, du hast recht, vor 10 Jahren. Wolfsburg hat am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Bremen einen 2 Punkte Vorsprung gegen Bayern übers Ziel gebracht.
Genau, das war's. Ja, im Großen und Ganzen.
Cottbus, ein Karlsruhe, Bielefeld.
Das war noch eine Liga, hä?
Bochum.
Das war. Ja. Ich habe das auch mal, wenn man sich jetzt die dritte und die zweite Liga durchguckt und vor allen Dingen die dritte Liga durchguckt, was da vor 10 Jahren noch Bundesliga gespielt hat, ist der Wahnsinn.
Ja.
Aber Hauptsache, wir haben jetzt sowas wie Hoffenheim und der RB Leipzig.
Ja.
Räumchen. Ich bin ja auch immer noch ein Fan davon, dass die ganzen Bundesliga-Mannschaften das Leipziger Logo nicht abdrucken, weil sie sagen, solange wir von Red Bull kein Geld bekommen,
machen wir keine Werbung.
Keine, ja, Werbung.
Ist gut.
Finde ich mega gut. Ich würde sagen, wir kommen noch zum Kicktipp. Eine Sache vielleicht
noch. Weil wir es ja immer gemacht haben und ich glaube jetzt auch mittlerweile können wir es auch bei der Champions League machen. Es stehen ja die Halbfinals an.
Oh,
und,
stimmt.
Es geht jetzt am Dienstag los. Tottenham zu Hause gegen Ajax, das Hinspiel. Und danach empfängt Barcelona Liverpool. Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Zuerst in Barcelona das Hinspiel. Ich dachte, ich war gerade verwirrt, weil ich dachte, es wäre andersrum. Und am Donnerstag dann auch die Halbfinals in der Europa League, wo Chelsea nach Frankfurt kommt und Villarreal. Nee, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Valencia ist es, genau, Valencia nach Arsenal fährt, bin ich tatsächlich sehr hyped drauf und glaube ja auch, dass nicht nur das Halbfinale mit deutscher Beteiligung sehr spannend wird, sondern gerade auch das andere ein sehr ausgeglichenes Duell sein könnte, wo es sich lohnt, sich danach damit zu beschäftigen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte tatsächlich eigentlich ungern ein komplett englisches Finale.
In welchem Wettbewerb?
In der Euroleague.
Okay.
Ich spreche jetzt nur von der Euroleague. In der Champions League. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Problem, weil ich habe gesagt, ich will entweder, dass Barca oder Liverpool die Liga holt, die Champions League holt. Und ich bin ja eigentlich so ein, ich bin ja schon so ein bisschen Messi-Fanboy, ne?
Aha.
Aber ich mag auch Kloppo.
Ja, Kloppo ist geil.
Und ich mag auch Liverpool.
Ja,
Liverpool ist auch geil. Das heißt, ich bin in so einem richtigen, schwierig Situation gerade.
Ich glaube tatsächlich, dass Barca-Liverpool extrem hochklassiger Fußball wird.
Ja, glaube ich auch.
So. Bin auch echt gespannt.
Aber für die, bitte?
Ich bin auch echt gespannt drauf. Also, das ist echt, ja, weil.
Da kann man auch überhaupt nicht sagen, wer das Ding holt.
Nee, also, weil
das
ist, ich meine, Barca ist. Natürlich, so gefühlt hat ja irgendwie jeder Top-Club Probleme gehabt diese Saison. Und Barca war jetzt nicht überragend, aber hatte somit die wenigsten Probleme. Und Liverpool auf der anderen Seite hat sich jetzt echt gefangen, nachdem sie eine Schwächephase hatten, wo sie Tabellenführung abgegeben haben. Die spielen letztlich einfach auch eine brutale Saison mit 20 Punkten Vorsprung auf den dritten. Liegen halt zwei Punkte hinter Man City oder ein Punkt hinter Man City.
Das mal, die verlieren jetzt im Champions League Halbfinale und werden nicht Meister in England. Überleg dir das mal.
Ja, die haben jetzt schon ihren Punkterekord eingestellt. Also, und ich
weiß, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe tatsächlich leider Man City einfach wirklich ein bisschen im Vorteil im Moment.
Ja, das liegt einfach am Rechtsspielplan. Der ist einfach, also dass City, dass da noch mal Punkte verliert, ist schwierig.
Genau. Ich muss dir wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass Liverpool einen Titel braucht und ich glaube, dass die eher einen Premier League-Titel brauchen als einen neuen Champions League-Titel.
Ja, definitiv.
Würde ich eher sagen, Barca Champions League und Liverpool dafür aber die Liga.
Ich glaube, dass wenn du quasi den Deal machst, Champions League oder Liga, würden gar nicht mal so wenig Liverpool-Fans die Liga nehmen. Aber dadurch, ich halte tatsächlich Champions League für realistischer, weil in K.O.-Spielen ist Kloppo stark. Und ich bin gespannt, weil da ist es halt selbst in der Hand. In der Liga ist es nicht mehr selbst in der Hand. Und
aber in Finals ist Kloppo halt nicht stark, das ist das Problem.
Ja, also das ist ein bisschen überbewertet, unterbewertet seine Finalbilanz. Ich meine, letztes Jahr gegen Real haben sie echt stark gespielt. Und wenn sie da den Torwart von diesem Jahr gehabt hätten, dann hätten sie das auch gewonnen. Ja, den Torwart
von diesem Jahr und vor allen Dingen ihren Topstürmer nicht kaputt geprügelt bekommen
hätten. Ja, eben. Also das ist, da finde ich das ein bisschen lächerlich. Und auch das Europa-League-Finale damals gegen Sevilla hat ja die Mannschaft während der Saison übernommen gehabt. Das ist nicht zu vergleichen mit der Mannschaft, die dieses Jahr da wirklich eigentlich eine brutal gute Saison spielt und halt nur das Problem hat, dass gerade Guardiola sich entschlossen hat, in England zu weilen mit ein bisschen sehr viel Geld.
Ein bisschen zu viel Geld wahrscheinlich, ja. Nee, aber ich meinte tatsächlich einfach, ich möchte kein rein englisches Finale in der Euroleague. Ich hätte aber gerne eine englische Mannschaft im Finale. Also ich hätte tatsächlich, weil...
Du willst also Arsenal im Finale haben.
Ja. Ich hätte tatsächlich gerne, also mein Traumfinale wäre Frankfurt-Arsenal. Also am Anfang habe ich gesagt, eigentlich mein absolutes Traumfinale wäre Frankfurt-Chelsea, aber dadurch, dass Chelsea jetzt schon im Halbfinale kommt, dann ist es Arsenal. Lieber Arsenal als wieder Real.
Valencia.
Valencia, genau. Aber, was ich interessant finde, sollte Frankfurt, wir spinnen jetzt mal rum.
Ja.
Sollte Frankfurt tatsächlich die Europa League gewinnen, dann hat man in der Gruppenphase den Vorjahresfinalisten und eine eigentliche Champions League Mannschaft geschlagen mit Marseille und Rom und hat dann ab der Gruppenphase durchgehend Champions League Mannschaften bekommen bis zum Finale.
Ja, aber das ist ja in der Europa League, ich meine, gut, in der ersten Runde kannst du noch Pech haben, aber dann ist es ja schon recht häufig so, dass sich da die Absteiger aus der Champions League irgendwie durchwurschteln.
Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich finde das scheiße, ne? Also ich wäre dafür, das abzuschaffen, dass dass von der Champions League Leute oder Mannschaften in die Euroleague absteigen. Ich bin dafür, das abzuschaffen, ganz ehrlich.
Ja.
Das soll wieder einfach nur ein Pokal der Pokalsieger sein. Punkt.
Ob man das jetzt direkt auf den Pokal der Pokalsieger zurückführen muss, weiß ich nicht. Ja, die Sache ist halt, du musst natürlich dann wahrscheinlich was vom Teilnehmerfeld streichen, ne? Weil diese musst, ich weiß nicht, was du dann eliminieren musst. Vier Gruppen, meine ich. Ja, müssten vier Gruppen sein, dass du dann direkt ins Achtelfinale gehst. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Weil das ist ja schon, was da teilweise mitkickt. Ja. Ja, und was natürlich der große Vorteil ist, wenn man
Champions League. Du hast so Wurstspiele, ne? Du hast dann Champions League Absteiger. Es sind
auch halt einfach so viele Spiele während der Gruppenphase, ne? Das kannst auch. Und dann findet es alles nur an einem Tag statt. Das kannst du ja gar nicht gucken.
Ja, und dann hast du so Champions League-Absteiger gegen Sporting Bratschki, bla 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 bla, keine Ahnung, weißt du? Und dann sagst du, ja wow, dann gewinnt der Champions League-Absteiger 7-0. Ach nein.
Weißt du, was auch interessant wäre, wenn Frankfurt die Europa League gewinnen sollte? Die wären als Gruppenkopf gesetzt in der Champions League-Gruppe.
Richtig.
Das haben sie ja geändert, dass die Meister der sieben besten Länder und Champions Europa League Sieger.
Ja.
Sind Gruppenköpfe.
Und das wäre ein riesengroßer Vorteil.
Dann könntest du, also Platz 3 ist dann mindestens realistisch, weil Top 4 sind Gurkenmannschaften. Und ja. Dann, ja, wer weiß, was dann möglich wäre in der Champions League. Aber das ist
Schauen wir mal. Nur noch mal ganz schnell.
Fließt doch viel Wasser in meinen Runde.
Nicht. Genau, da fließt noch jede Menge Wasser in meinen Runde. Und den Rhein auch noch. Alle Mainz und Rheins und überall fließt noch jede Menge. Ich weiß, du möchtest ungern drüber sprechen, aber Kicktipp müssen wir auch noch mal ganz kurz durchgehen. Ich habe es eben gerade schon mal angesprochen. Tatsächlich haben alle 4 Leute, die zusammen getippt haben, grandiose Trommelwirbel 16 Punkte zusammengeholt, weil du 4 Punkte geholt hast, ich mit 6 Punkten Spieltagssieger geworden bin.
Da muss ich echt applaudieren.
Es ist tatsächlich, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe tatsächlich für Wolfsburg getippt. Da habe ich 2 Punkte geholt und ich habe halt Glück gehabt. Ich habe halt Leipzig-Freiburg, da habe ich halt 4 Punkte geholt.
Ja. Also, völlig
verrückt.
Keine Ahnung.
Meine Frau mit 2 Punkten, die hat tatsächlich auch bei Leipzig-Freiburg Punkte geholt. Das ist das einzige Spiel, wo wir alle Punkte geholt haben. Und Frankfurt Main 4 Punkte, die einzigen Punkte bei Leipzig-Freiburg.
Grandioser Spieltag.
Ja. Hat jetzt natürlich im Tableau niemandem was gebracht. Aber ja. Schön, dass wir mal drüber geredet haben, weil wir es ja letzte Woche vergessen haben. In dem Sinne.
Ist dir übrigens bewusst, wenn du am nächsten Spieltag, man kann ja nur 36 Punkte pro Spieltag holen. Das heißt, ich könnte das tatsächlich schaffen, einen Spieltag vor Saisonende Tippspielsieger zu werden.
Ich bin mir da sogar sehr, sehr sicher, weil ich glaube nicht, dass ich 36 Punkte holen werde.
Naja, aber ich meine, rein rechnerisch kann ich am vorletzten Spieltag, also wenn du jetzt nächsten Spieltag nicht, ich glaube, einen Punkt müsstest du auf mich aufholen mindestens. Also wenn ich am nächsten Spieltag mehr Punkte tippe als du, dann habe ich einen Spieltag vor Schluss schon die Meisterschaft sicher. Was bei 36 ausspielenden Punkten nicht einfach ist.
Aber EZ, muss man auch mal dazu sagen, hast ja auch wirklich gut getippt.
Guter Schlussspur,
ne? Ja, also ich habe, also das ist vor allen Dingen halt auch gerade so die letzten 2 Spiele, ne, mit den 26 und 22 Punkten und so. Das war ja wirklich gut. Und was man halt auch wirklich einfach dazu sagen muss, ich habe halt zwischendrin immer Spiele gehabt, wo ich kaum Punkte geholt habe. Und du hast halt, ich habe immer mal so dann mal 20 Punkte geholt und dann aber auch wieder dreimal nur 4, 5, 6 Punkte. Ne? Und dann aber wieder 21 Punkte und dann wieder dreimal nur 1-2 Punkte und so und dann irgendwie 18 Punkte. Ja. Und bei dir waren halt auch mal diese Ausflüge nach oben, aber es ging jetzt nie bis auf 2-3 Spiele mal so wirklich nach unten. Ja so wie jetzt zum Beispiel diesen Spieltag.
Ja, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
Eben, so ist es. Und in dem Sinne, wir sind ja mit dem Marathon Bully Nerds quasi eigentlich auch schon fertig.
Für heute zumindest.
Für heute zumindest und wir befinden uns auch auf der Zielgerade. Das heißt, es gibt jetzt noch 3 Folgen diese Saison. Plus eventuellerweise, haben wir noch nicht wirklich drüber geredet, überfalle ich den Tim jetzt einfach mal mit, dass wir, wobei man dazu sagen muss, wir machen ja schon sehr viel Recap im Moment in jeder Folge. Und natürlich sind ja die ganzen Finals mit DFB-Pokalfinale, Champions League, Euroleague, das ist ja alles nach Ende der Saison. Und ich glaube, es wäre schon ganz schön, so zum Abschluss nochmal eine Folge zu haben, wo man vielleicht auch nochmal über die Finals spricht. Ich glaube, wir sind da beide für offen. Wir müssen nur gucken, wie wir es zeitlich machen. Und dann geht es in eine wohlverdiente Sommerpause, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hätte nämlich tatsächlich nicht gedacht, dass wir es hinbekommen, nicht nur so seltene zeitliche Ausfälle oder Verschiebungen zu haben, sondern dass wir es überhaupt ganz ohne Ausfall schaffen.
Ist grandios, ich hätte, ne?
Eigentlich gedacht,
was war das Späteste, was wir gehabt haben? Donnerstag?
Ich glaube auch.
Aber Donnerstag aber mal eine Woche, wo dann Länderspielpause war, ne?
Genau, richtig. Also wo wir es quasi so nach hinten geschoben hatten. Also es hat immer genau gepasst vom Timing her.
Grandios.
Wahnsinn. Wir
was sind wir jetzt für einfach Mühe gemacht haben mit gesplitteten Aufnahmen, das ist ja
mega. Damit das hier auch alles anständig klingt. Eben gerade bin ich noch angerufen worden, das muss ich jetzt noch schneiden. Oh, hör mir auf.
Viel Spaß dabei.
So, mache ich jetzt auch noch. Habe ich auch sehr viel, jede Menge Spaß
dabei. Hoffe ich auch.
In dem Sinne verabschieden wir uns natürlich. Ich bedanke mich wie immer bei dir, Tim, fürs Dabeisein.
Ja,
ich bedanke
gerne.
Mich wie immer bei jedem fürs Zuhören. Wünsche euch eine entspannte Woche. Genießt den europäischen Pokal. Tim und ich werden Donnerstagabend wieder schön nah am Herzinfarkt tot sein. Vollkommen egal, wie das Spiel ausgeht. Es wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Und ja, wir verabschieden uns und hoffen, dass der Kampf um die europäischen Plätze und um die Meisterschaft und die Bundesliga einfach so lange spannend bleibt, wie es nur irgendwie möglich geht. Und wir noch drei echt spannende Folgen plus eventuellerweise noch einen Bonus haben. Bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.